Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 520 des Computer Club 2 Audiocast. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und begrüße ebenso alle Zuhörer und möchte am Anfang mich gleich mal bedanken. Ich habe ja in der letzten Woche, in dem letzten Audiocast, Folge 519, das hier ist die Folge 520, zu einer Spende aufgerufen, weil ich den Computer Club 2 als Fernsehsendung weiterführen will, auch wenn wir nicht mehr bei NRWTV produzieren könnten. Das ist ja noch nicht so ganz sicher. Aber irgendwann ist das ja sowieso mal zu Ende, das wissen wir alle. Und ich möchte ja auch versuchen, den Computer Club als Fernsehsendung wieder auf ein Niveau zu heben, wo wir von außen Informationen mit in die Sendung bringen können. Das heißt, dass ich wieder auf Messen gehen möchte. Wir haben ja früher viel und oft Messen besucht, sind ja tagelang da rumgelaufen, muss vielleicht nicht mehr unbedingt sein, aber zumindest Messebesuche und Drehtermine auf Messen, Neuigkeiten von Messen. Und das mit einem eigenen Team oder zumindest mit eigenem Equipment. Das war ja das Handicap bisher. Die Möglichkeit hatten wir bei NRWTV nicht. Dann würde ich auch ganz gern wieder in Universitäten gehen, an Institute, wo geforscht wird, entwickelt wird, wo neue Sachen gezeigt, vorgestellt werden, präsentiert werden. Ich möchte auch in Firmen gehen, wo Neuigkeiten entwickelt werden, die wir dann uns ansehen können und dann auch in der Sendung zeigen können. All das möchte ich wieder als Elemente in die Sendung hineinbringen, um sie lebendiger und interessanter zu machen. Natürlich möchte ich weiterhin Produkte vorstellen im Studio, aber mal so ganz ehrlich, macht das wirklich Sinn, den 7862. Computer vorzustellen, nur weil er jetzt auf jeder Seite drei Füße hat und nicht mehr zwei? Was ändert sich denn wirklich an einem PC? Doch nicht mehr viel. Ein PC hat den Charme einer Waschmaschine, wenn überhaupt. Ich meine, so Sprünge von einem richtigen Untertischcomputer zu einem ebenso leistungsfähigen Auftischcomputer, der keinen Krach mehr macht und viel weniger Energie verschwendet, das wäre natürlich eine Meldung und auch einen richtigen umfangreichen Beitrag wert. Aber naja, diese Sprünge, die sehen wir ja nicht. Gut, aber jetzt schweife ich schon vom Thema ab. Ich möchte mich ganz herzlich bei all denen bedanken, die sofort reagiert haben und gespendet haben. Und ich habe vergangene Woche am Samstag einen Spendenaufruf auf die Homepage gebracht. Und da habe ich dann auch recht ausführlich das nochmal beschrieben und habe auch das Equipment, welches notwendig ist, welches von den Fachleuten als notwendig erachtet wurde, zusammengestellt und aufgeführt, was wir anschaffen müssen. Die Spendensumme, ich habe sie noch nicht abgefragt, ich werde sie aber gleich nach dem Audiocast nochmal abfragen und werde sie auf der Homepage aktualisieren. Also wie gesagt, herzlichen Dank an alle, die schon gespendet haben und eine Bitte an diejenigen, die vielleicht die Folge 519 nicht gehört haben oder es vergessen haben oder sonst etwas, sich daran zu beteiligen, dass wir die Finanzierung des Studio-Equipments irgendwie zusammenkriegen. So, die Räumlichkeiten habe ich mir nochmal näher angesehen und wenn die hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir das Geld zusammenbekommen, dann würde ich auch sofort den Mietvertrag machen, denn der Plan sieht vor, dass ich in den ersten beiden Maiwochen bereits im eigenen Studio die erste Fernsehsendung Computer Club 2 TV produzieren will und muss. Ja, das ist im Moment der Stand der Dinge. Und nochmal verbunden mit der herzlichen Bitte an diejenigen, die die Möglichkeit haben, etwas zu spenden, uns zu unterstützen, dass wir weiterhin unsere Fernsehsendung, die ja angefangen hat bei dem WDR, mit dem WDR Computer Club und dann mit einjähriger Pause bei den WTV weiterging, das heißt also 37 Jahre alt ist, dass wir die weiterführen können. Vielleicht nicht unbedingt 37 Jahre, eventuell doch, wenn es Nachfolger gibt, die wirklich Geld und Zeit und Liebe und Herzblut in eine solche Sendung stecken. Ich hätte nichts dagegen. So, das zu dem Thema und jetzt fangen wir richtig an. Dieser Streit, der da um das Apple-Telefon, ach nee, man muss ja iPhone sagen, entstanden ist, weil ein Gericht oder weil die Bundespolizei in den USA unbedingt wollte, dass Apple mithilft, das eigene Telefon unsicher zu machen, das heißt zu knacken, Werkzeuge zu entwickeln, damit der Staat mit seinen Diensten drauf gucken kann, was gespeichert ist, auch wenn es verschlüsselt ist, wann immer er will. Und Apple hat sich hingestellt als Saubermann und hat gesagt, nee, machen wir nicht. Finde ich ja gut, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Aber nun ist rausgekommen, dass Google und Apple beim Knacken von Smartphones doch mitgeholfen haben. Naja, man kann sagen, sie wurden dazu gezwungen. Aber sich jetzt hinzustellen und so zu tun, als würden sie nie und hätten sie nie, ist nicht ganz so richtig. Wenn Sie im Internet mal suchen nach ACLU, da finden Sie eine interaktive Karte, auf der es festgehalten, wo denn zwischenzeitlich die Telefone entschlüsselt und geknackt worden sind. Diese ACLU, das ist die amerikanische Bürgerrechtsorganisation, die hat das ziemlich detailliert aufgelistet und zeigt nun, dass es also nicht so ist, dass die alle sehr sauber sind und sagen, wir haben uns immer gewehrt und haben unsere Kunden geschützt. Nein, sie haben einem mehreren Gerichtsurteilen Folge geleistet, die zurückgehen auf ein 227 Jahre altes Gesetz. Und dieses Gesetz wird nach meiner Meinung von den Gerichten heute missbraucht, um Firmen zu zwingen, Informationen herauszugeben und mitzuhelfen, Informationen zu entschlüsseln, die der Benutzer mit gutem Recht für sich geheim halten will. So, also ein Gesetz aus dem 18. Jahrhundert, dieses All Rights Act, das kann ja nun wirklich heute nur noch als Missbrauch erkannt werden, denn damals wusste keiner, dass man heute Telefone hat, noch nicht mal das, dass man heute mobile Telefone hat, dass man darauf Daten in Massen speichern kann, dass es so etwas wie Verschlüsselung gibt. Und da so ein altes Gesetz darauf anzuwenden, das ist eigentlich absurd. Aber wir sehen, es wird gemacht und es wird zum Teil befolgt. Und naja, die Hersteller wissen nicht so genau, sollen sie nun den Gerichten folgen oder sollen sie nicht. Es gibt auch unterschiedliche Prioritäten. Wir müssen abwarten, was dort in den USA geschieht. Aber eins, das sollten wir uns irgendwie ja, zu Herzen nehmen, möchte ich mal sagen. Irgendeiner Technik, irgendeiner Technologie, irgendeiner Verschlüsselung zu vertrauen, wenn es nicht zum PGP ist zum Beispiel, das ist sicherlich, ich möchte was sagen, leichtsinnig. Denn wenn Gerichte oder Staaten Firmen zwingen können, mitzuarbeiten und diese Firmen müssen dann entscheiden, mache ich das oder lasse ich mich verurteilen? Und sie entscheiden dann, dass sie lieber weiter existieren und Geld verdienen? Gut, Apple wird nicht untergehen, nur weil sie sagt, nee, lieber Staat, du kannst mich mal. Aber es ist dennoch irgendwo eine sehr wackelige Geschichte. Wir können nur unsere Daten selbst verschlüsseln und nicht sagen, Telefon macht das, Apple macht das, Google macht das oder wer auch immer. Oder WhatsApp macht das oder sonst jemand. Wenn der Staat kommt mit all seiner Macht und wenn es nicht unserer ist, sondern ein anderer und sagt, ich will das lesen können, dann wird das wahrscheinlich auch durchsetzen können. Also, wir müssen unsere Daten selbst schützen und nicht darauf vertrauen, dass irgendjemand unsere Daten schützt. Wenn man sich die Protokolle zu der Bild 2016 ansieht, da gibt es Erstaunliches zu sehen. Microsoft will Windows 10 und Linux etwas näher zusammenbringen. Denn wenn wir uns das ansehen, was da geplant ist, da soll die Bash-Shell und auch Kommandozeilenwerkzeuge in Windows 10 nativ laufen. Das heißt, Microsoft wird Ubuntu zum Teil in Windows einbauen. Ich meine, bisher konnte man schon mit Cygwin so einige Sachen machen. Man konnte also dann Anwendungen, die normalerweise unter GNU, Linux oder Unix liefen, auf Windows portieren. Aber das ist jetzt nach dem, was Microsoft veröffentlicht hat, gar nicht mehr notwendig, sondern sie können ganz einfach diese Sachen künftig natürlich, wenn Microsoft das im Herbst dann wirklich realisiert hat, unter Microsoft Windows laufen lassen. Ubuntu, also der Distributor Canonical, die arbeiten gemeinsam mit Microsoft daran, dass das auch künftig so funktioniert, wie man sich das im Moment vorstellt, wie es geplant ist. Konkret soll Linux also eine Art Subsystem in Windows sein, sodass ein Linux-System zu starten ist in Windows, ohne dass dafür eine Virtualisierung notwendig wird, so wie es bisher der Fall war. Und Microsoft hat diese Sachen vorgeführt auf der Bild 2016 und dort sah es wohl nach den Videos, die ich gesehen habe, ganz vernünftig aus. Wäre ja eine vollkommen neue Geschichte. Die Kommandozeile übrigens wird vollständig integriert sein, neben der Bash, wie ich eben schon sagte, so dass man also dann auch die Kommandozeile aus Windows 10 also direkt aufrufen kann. Was steckt dahinter? Naja, es ist nicht so ganz klar zu erkennen. Microsoft hatte schon lange darüber gesprochen, dass man kompatibel werden will zu Linux und dass man sich Linux annähern will. Und es wurde ja immer viel, viel, viel geredet. Aber in Wirklichkeit muss man vielleicht sagen, dass langsam erkannt wird bei Microsoft, welche Vorteile Linux als Betriebssystem gegenüber Windows hat. Dass es immer noch deutlich schlanker ist, zum Teil auch deutlich schneller ist, weniger Hardwareansprüche stellt. Vielleicht will man hier, naja, so ein bisschen die Entwicklung im eigenen Hause vorantreiben, so dass man sagt, guck mal, wenn wir etwas Fremdes in unser Produkt einbauen, läuft es in irgendeiner Art besser. Aber es ist egal, was wirklich dahinter steckt, wenn man tatsächlich Windows benutzen kann, um Linux-Programme laufen zu lassen, ist ja schon eine Nummer. Ich will nicht dieses alte Thema Afterguts wieder aufwärmen, aber einen kurzen Hinweis ist es doch wert. Da hat eine 46-jährige Frau aus Geisa, ich meine das in Sachsen, sich geweigert, die Afterguts zu bedienen. Das heißt also, die Zwangsgebühren für Rundfunk und Fernsehen zu zahlen. Sie hat insgesamt den immensen Betrag von 191,82 Euro aufgehäuft. Da war es dem MDR, dem Mitteldeutschen Rundfunk, zu viel. Und er hat den Gerichtsvollzieher geschickt. So, und dieser Gerichtsvollzieher, naja, der war auch unverrichteter Dinge von der Frau wieder abgewiesen worden. Und das kam dann hin und her. Seine Kosten kamen noch dazu und unterm Strich sollte dann diese Dame die 191,82 Euro plus etwa 100 Euro Gerichtskosten zahlen. Das hat sie nicht gemacht. Dann kam es zu einem Pfändungstermin und sie sollte ihre Vermögensaufstellung machen, also das, was man früher so Offenbarungseid genannt hat. Und da hat sie gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann hat die Justizvollzugsanstalt Chemnitz eine neue Insassin gehabt, denn es wurde Haftbefehl beantragt vom MDR, der wurde auch erlassen und die Frau wurde ins Gefängnis gesteckt. Für insgesamt 61 Tage musste sie wegen diesen 191 Euro im Knast sitzen. Naja, eigentlich, weil sie sich geweigert hatte, dem Gerichtsvollzieher seinen ganzen Kram da auszufüllen. Und das hat sie gesagt, weil sie, wenn sie das machen würde, würde sie ja anerkennen, dass der Rundfunk-Fernsehbeitrag für die Afterguts zu Recht besteht. So, Nun kann man das sehen, wie man will. Es wird manchmal auch ein bisschen aufgebauscht. Fakt ist, sie hat sich geweigert zu zahlen und musste letztendlich, das war die Ursache, dafür in den Knast. Jetzt wurde vor 2 Wochen der Haftbefehl oder der Antrag auf Erlass eines Haftbefehls vom MDR zurückgezogen und die Dame wurde in Freiheit entlassen. So hat es jedenfalls der Sprecher des Amtsgerichts Bad Salzungen veröffentlicht. Gut, der Rundfunkbeitrag besteht ja nach wie vor zu Recht. Kein Gericht hat bisher gesagt, nee, ist falsch, geht nicht. Es kommt ja noch das Bundesverfassungsgericht irgendwann. Aber das wird sich auch nicht trauen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch ein Urteil kaputt zu machen und das Geld zu entziehen. Braucht man nicht darüber nachdenken. Das heißt also, sie hätte mit Fug und Recht zahlen müssen. Hat sie nicht gemacht, ist in den Knast gegangen. Nur die Frage, die sich mir stellt, unser Heiko Maas, Bundesjustizminister, der ist zurzeit dabei, die Höchststrafe für Mord auf 5 Jahre zu begrenzen. Das heißt, wenn ich einen anderen Menschen umbringe, gehe ich maximal 5 Jahre in den Knast. Und hier hat jemand einen Rundfunk-Fernsehbeitrag nicht gezahlt und musste 61 Tage sitzen und nur auf Druck der Öffentlichkeit und von einigen Politikern wurde der Haftbefehl zurückgezogen. Ist es nicht absurd? Wenn ich fast 1400 Euro zu viel hätte, wüsste ich, was ich damit mache. Ich würde mir ein neues High-End-Notebook kaufen von Dell. Und zwar ein 13-Zoll-Notebook, was aber nicht viel größer ist als ein 11-Zoll-Notebook, weil es nahezu randlos ist. Und zwar das XPS 13. XPS 13 ist ein Notebook mit bis zu 16 GB RAM, 512 GB SSD und Auflösung von 1920x1080 oder einem touchfähigen QHD-Bildschirm mit 3200x1800 Bildpunkten. So, das Gerät wird mit Linux geliefert. Es war ursprünglich eigentlich als so Forschungsprojekt bei Dell gelaufen unter dem Namen Sputnik. Und jetzt hat man gesagt, okay, jetzt bringen wir das Ding aber wirklich auf den Markt, weil man intern sehr gute Erfahrungen damit gemacht hat. Es läuft also wirklich problemlos unter Linux mit allen Variationen. Diese Entwicklungsedition von Ubuntu Linux ist vorinstalliert. Ja, und damit kann man eigentlich sofort loslegen. Es macht insgesamt einen sehr guten Eindruck. Alles sehr flüssig, alles sehr schnell, alles sehr rund, möchte ich mal sagen. Das Einzige, was unrund ist, das ist eben, wie gesagt, der Preis. Aber naja, ein gebrauchtes Notebook tut's für mich auch. Am Large Hadron Collider braucht man ja viel, viel, viel Rechenleistung, um alles das, was man dort an Messdaten aufnimmt, auch auswerten zu können. Einmal in Geschwindigkeiten, die wir uns mit unserem Heim-PC nicht vorstellen können. Und da hat man zum Beispiel ein System jetzt aufgerüstet, und zwar den Pizdaint, so heißt der, P-I-Z-D-A-I-N-T, der seit, ich glaube, 2013 in der Top 500 Liste der superschnellsten Computer steht. Und bisher hatte man da 5272 Nodes und jeder dieser Nodes dabei ein Xeon E5 2617, das ist diese Sandy Bridge Generation, und eine Tesla K20X drin, also ein Rechenbeschleuniger mit Kepler-Architektur. So, und jetzt wird neuerdings das Ding aufgerüstet, und zwar auf ein System mit 4500 Nodes, die mit einem Tesla P100 ausgestattet sind. Damit soll die Geschwindigkeit bei doppelter Genauigkeit wesentlich steigen, sodass man von 6,9 bisherigen Petaflops auf 23,85 Petaflops kommen kann. So, und dieser aufgemopfte Pizdaint des Swiss National Supercomputing Center in Lugano ist das übrigens, den braucht man auch für Wettervorhersagen und er soll auch weiterhin am LHC oder vom LHC, dem Large Hadron Collider, verwendet werden. Das ist der in CERN, hatten wir ja auch schon Berichte darüber. Ja, es ist schon eigentlich alltäglich geworden, dass unsere Superrechner immer besser, immer schneller werden, sodass wir gar nicht mehr darüber berichten. Aber es ist ja auch so weit weg von dem, was unsere Rechner, die auf oder unter dem Schreibtisch stehen, leisten, wenn wir da in 10er Petaflops denken. Auf der anderen Seite, wofür brauchen wir eigentlich so eine Riesenrechenleistung in unseren heutigen Computern, die wir haben? Meistens brauchen wir es nicht. Und oft genug reicht etwas Winziges an Computer aus. Aber womit soll man denn angeben, wenn man dann nur ein Raspberry Pi 3 für seine Büroarbeit verwendet und jemand fragt, wo ist der Computer? Und man zeigt ihm ein Zigarettenschachtel großes Teil. Geht nicht sowas. Künftig sollen Benachrichtigungen von Android-Smartphones auch in Windows 10 empfangen und dekodiert werden. Das heißt, Windows 10 soll darauf reagieren können. Das heißt, neben Telefonen mit Windows 10 Mobile sollen auch die ganzen Androids, die ja im Markt sind, über ein Update mit der Cortana-App im Sommer, soll es schon soweit sein, an Computer mit Windows 10 Betriebssystem angebunden werden können. Das heißt also, Nachrichten, eingehende SMS oder soziale Netzwerke und sonstige Sachen werden nicht nur auf dem Mobiltelefon, sondern dann auch am Heimrechner erkannt und bearbeitet werden können. Dieses Update Anniversary soll im Sommer veröffentlicht werden und dann von Microsoft wahrscheinlich wieder zwangsweise allen zur Verfügung gestellt werden, ob sie es wollen oder nicht. Es ist ja eine Verbesserung, parallel dazu sollen aber auch Verbesserungen der Stifteingabe und Touchgeräte und so weiter zur Verfügung gestellt werden und auch Cortana soll um biometrische Zugangskontrollen erweitert werden, dass man also mit Cortana reden kann und sagen kann, guckst du mir in die Augen, bin ich's wirklich oder nicht. Ich weiß nicht, ob man das alles noch hinterher beherrschen kann. Selbst wenn man es benutzt, aber weiß man wirklich, was dahinter passiert, was alles von wo nach wo geht? Ich glaub's mal nicht. Bosch macht mal wieder von sich reden. Ganz erstaunlich, lange Zeit habe ich nicht so wirklich etwas gehört. Nun verspricht uns Bosch, dass wir bald keine Probleme mehr haben mit Parken. Weder mit Ein- und Ausparken, noch mit der Suche nach einem Parkplatz. Denn Bosch plant einen Bodensensor, der in der Lage ist, zu gucken, wo ein freier Parkplatz ist. Und das soll schon 2018 und andere Entwicklungsschritte 2019 soweit sein. So, und das soll dann so funktionieren, dass einmal das Auto, mit dem ich da fahre, immer guckt, wo sind denn freie Parkplätze mit Ultraschallsensoren, mit Bodensensoren und so weiter. Diese freien Parkplätze meldet es dann per Funk an einen Router, an einen Server irgendwo und der verwaltet dann diese Datenbank und weiß dann, wo ein freier Parkplatz ist. So, dann will man, wenn ich also einen Parkplatz suche und sage meinem Auto auf irgendeinem Knopfdruck, suchst du Parkplatz, ruft es die Daten von diesem Server ab und dann fährt es dahin und parkt auch allein ein. Dieses Allein-Einparken soll künftig auch mit einem sogenannten Parkhauspiloten möglich sein, also nicht nur auf freien Parkplätzen irgendwo unter freiem Himmel, sondern auch in einem Parkhaus. Diese Wallet-Parken, das heißt dann, ich fahre an das Parkhaus, steige aus, drücke auf mein Smartphone ab und sage dem Auto damit, unterhalte dich mal mit dem Parkhaus und lass dir zeigen, wo der Parkplatz ist. Und das Auto fährt allein in das Parkhaus, parkt ein, schließt sich ab, bleibt da stehen. Und wenn ich wiederkomme, dann mache ich genau das gleiche umgekehrt. Ich aktiviere wieder über meine App mein Auto und das fährt allein wieder aus dem Parkhaus heraus. Hoffentlich ohne Schrammen und Dellen. Dieses Einparken das System, das soll auch künftig in der heimischen Garage funktionieren. Das heißt also, das soll lernen, wo ich parke, wie ich parke. Und dann kann ich also, wenn meine Garage vielleicht bis zu 100 Meter entfernt, sagt Bosch, ist, steige ich zu Hause aus, weil es regnet, gehe in die Haustür und sage meinem Auto wieder per Tastendruck auf meinem mobilen Dattelteil, jetzt fahr bis dahin an diesen Parkplatz, Parkgarage oder sonst was. Es fährt also vor die Garage, macht sich das Garagentor auf, parkt richtig schön ein, macht das Garagentor wieder zu und fertig. Ja, das soll erstmal zusammen mit Mercedes-Benz, mit der E-Klasse entwickelt werden und hinterher soll es dann wohl für alle verfügbar werden, weil Bosch der Meinung ist, wo der Mensch beim Einparken überfordert ist, kann unsere Technik übernehmen. Das hat der Dirk Hoheißel gesagt, der Geschäftsführer. Ja, parken ist ja manchmal und für manche Menschen auch nicht ganz so einfach. Und wenn man älter wird und den Kopf nicht mehr so richtig drehen kann oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Technologie dem Menschen hilft. Aber dieses automatische Überwachen von Parkplätzen, wo ist was frei und das Übermitteln, das heißt natürlich auch, dass dann wieder ein neuer Rechner, ein neuer Dienst, ein neues Unternehmen, was ja auch Geld kostet, weiß, wo befinde ich mich. Denn ich kann ja nur sagen, da ist ein freier Parkplatz, wenn ich auch sage, hier bin ich. Denn sonst macht es keinen Sinn. Also die Überwachung wird immer komplexer, immer lückenloser, aber wahrscheinlich auch so komplex, dass es auch schwer werden wird, mich dann zu überwachen. Wenn wir also alles und jedes kontinuierlich und laufend übermitteln und wenn das jeder macht, dann wird es auch für die Überwacher schwer, das alles auseinander zu dröseln, denke ich mal. Google hat Android Studio 2.0 fertiggestellt. Wenn man sich das ansieht, was als wichtige Neuerung da ist, das ist zum Beispiel Instant Run. Damit kann man Code, den man entwickelt hat und Änderungen direkt auf einem Android-Gerät oder im Emulator darstellen lassen. Also das heißt, also, ich kann es direkt laufen lassen zum Testen und gucken, ob meine Änderung und mein neues Programm auch wirklich läuft. Diese gesamte APK muss also nicht wieder komplett neu gebaut werden. Das ist also ein Riesenvorteil und auch ein Zeitvorteil, macht die ganze Sache viel, viel einfacher. Der Emulator ist deutlich schneller geworden, bis zu 3-mal so schnell soll er sein, muss man sehen. Also ich konnte es noch nicht ausprobieren, ich bin auch dabei, den Kram zu installieren. Und diese Android Debug Bridge mit dem Emulator zusammen, die sollen insgesamt 10-mal so schnell sein wie ein echtes Gerät, also wie die Hardware. Ja, der Emulator kann also je nach Bedarf mehrere Prozessorkerne benutzen und das bringt dann eben auch die Geschwindigkeit. Mit dem Cloud Test Lab kann man, wenn man bei Google Entwickler ist, die App auch ohne großen Aufwand und auf möglichst viele Geräte portieren, um es auf diesen Geräten auch auszuprobieren in dieser Cloud Test Lab. So, und damit kann man dann hinterher relativ sicher sein, weil diese Emulatoren doch sehr sauber laufen, dass es dann auch auf der wirklichen Hardware richtig läuft. Also ein Werkzeug für App-Entwickler, vor allen Dingen auch für Spieleentwickler, was die Entwicklung von neuen Programmen deutlich vereinfacht und schneller macht. Also man sitzt nicht mehr so lange dumm vor dem Computer und wartet, bis der Mann mit irgendwas fertig ist. Das ist ja eigentlich immer das Schlimmste für mich. Jetzt bin ich am Ende dieses Audiocast angelangt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit den Spenden. Ich scharre mit den Hufen. Ich möchte anfangen, die Hardware zu kaufen, den Mietvertrag zu machen, damit wir da umbauen, renovieren können und so weiter. Und ja, ich bin gefragt worden, was denn, wo ich denn nun die Kameraleute herkomme, wenn ich geführte Kameras habe und sowas. Also es gibt eine ganze Menge Bekannte aus WDR-Zeiten und auch danach, die am Anfang mithelfen wollen und die sagen, wenn es dann soweit ist, sag Bescheid, wir gucken uns das an, wie das richtig ausgeleuchtet wird, wie die Kamerapositionen sind und wenn eine Kamera geführt werden muss, wie wir das machen. Da sollten wir uns keine Sorgen drum machen. Also die Schar der Helfer ist groß. Auch aus dem engeren Team vom Computer Club 2 sind einige, die Hilfe angeboten haben. Herzlichen Dank dafür. Ich komme gern darauf zurück, sobald es soweit ist. Aber erstmal muss das Geld da sein, dann kommt die Hardware. Jo, und dann müssen wir arbeiten. Jetzt mache ich erstmal Schluss für heute. Tu den Daumen nach oben für jeden, der gespendet hat. Tu den Daumen nach oben für jeden, der noch spenden will. Wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche und hoffentlich bis zum nächsten Montag. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.